NDR Info. Echo des Tages.
Barack Obama, da sind sich alle Kommentatoren einig, hat das dritte TV-Duell gegen Mitt Romney klar gewonnen. Aber wie wahlentscheidend ist eigentlich das Fernsehen? Außerdem im Echo des Tages. Wert des Wartens. Flugpassagiere haben bei Verspätungen Anspruch auf Entschädigung. Einsatz in Afghanistan. Diskussion über Bundeswehrentsendung ins Schreckensland Mali. Zugriff in Kunduz. Deutsche Elitesoldaten fassen Top-Taliban. Das Eckige muss ins Runde. Koalitionsstreit um Rente, Praxisgebühr und Betreuungsgeld. Streit um Chefinnen. EU-Kommission vertagt Entscheidung über Frauenquote und Tod eines Säuglings. Berliner Charité äußert sich zu Bakterieninfektion. Durch die Sendung führt sie Holger Senzel. Würden die Deutschen den amerikanischen Präsidenten wählen, wäre die Sache klar. 87% sind für Obama. Aber Amerika tickt eben doch sehr viel anders und fremder, als wir oft denken, weil uns ja die USA durch viele Spielfilme so vertraut scheinen. Dass Krankenversicherung für viele Amerikaner so sozialistisch wie Waffenbesitz heilig ist, kommt uns ebenso absurd vor wie ein US-Präsident Mitt Romney. Aber zurzeit liegt er mit Obama Kopf an Kopf. Und die Frage ist, ob die letzte Fernsehdebatte vergangene Nacht daran etwas ändern konnte.
Der Präsident sei von Beginn an aggressiv und offensiv gewesen, meint der nationale US-Radiosender NPR. Obama habe erneut alles getan, um die Erinnerung an seine schwache Vorstellung in der ersten TV-Debatte auszulöschen und den Trend umzudrehen, der zurzeit in Meinungsumfragen pro Romney läuft, so NPR. Auch Amerikas konservative Leitmedien wie der TV-Sender Fox News und das Wall Street Journal attestieren Obama eine offensive Leistung und einige gute Pointen. Zum Beispiel, als Mitt Romney klagte:
Our Navy is smaller now than any time since 1917.
Amerikas Marine sei noch nie seit 1917 so veraltet gewesen und überhaupt verfüge die US-Armee über viel zu wenig Schiffe. Da konterte Obama:
Well, Governor, we also have fewer horses and bayonets. Because the nature of our military has changed.
Gouverneur, wir haben auch mittlerweile weniger Pferde und Bajonette, weil sich die Struktur unseres Militärs verändert hat. An diesem entwaffnenden Obama-Witz hatte nicht nur das Studiopublikum hörbare Freude. Für unfreiwillige Komik sorgte hingegen Mitt Romney.
Syria is Iran's only ally in the Arab world.
Syrien sei mittlerweile Irans einziger Verbündeter in der arabischen Welt, begann Mitt Romney seine geopolitischen Ausführungen und machte die beiden Länder dann kurzerhand zu direkten Nachbarn. Syrien bedeute für die Machthaber im Iran den direkten Zugang zum Meer, so der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, als ob es Irans 2000 Meilen lange Küste entlang des Persischen Golfs gar nicht gäbe.
It's their route to the sea.
Romney war deutlich anzumerken, dass die Wirtschaft und nicht die Außenpolitik seine Passion ist. Immer wieder versuchte Obamas Herausforderer, Amerikas Arbeitsmarktmisere zum Thema zu machen. Nach der Devise, nur ein wirtschaftlich starkes Amerika kann auch außenpolitisch eine führende Rolle spielen.
In nowhere in the world. Is America's influence greater today than it was 4 years ago?
Nirgendwo auf der Welt sei Amerikas Einfluss heute größer als zu Beginn der Obama-Präsidentschaft, behauptete Mitt Romney, der dem US-Präsidenten immer wieder vorwirft, die Rolle der USA während dessen Auslandsreisen buchstäblich kleingeredet zu haben. Alles Unsinn, empörte sich Obama und zählte dann seinen außenpolitischen 3-Punkte-Erfolgskatalog auf. Osama bin Laden wurde ausgeschaltet, der Irakkrieg beendet und der Truppenabzug aus Afghanistan wird bis 2014 abgeschlossen.
I would say on the whole this debate.
Nach meiner Ansicht ändert Obamas Punktsieg bei dieser Debatte nicht den derzeitigen Trend und der läuft seit Wochen in Romneys Richtung, betont Larry Sabato, Politikwissenschaftler an der Universität von Virginia. Und der Kommentator des nationalen Radiosenders NPR meint, für Romney sei vor allem wichtig gewesen, außenpolitisch nicht als Kriegstreiber à la George W. Bush dazustehen. Viele sind der Ansicht, alles, was Romney brauchte, war eine vorzeigbare Leistung, um den für ihn günstigen Trend nicht zu stoppen. Fast unbemerkt von der US-Presse sorgte Obama während des TV-Duells für eine neue Nachricht. Er ist offensichtlich zu bilateralen Verhandlungen mit dem Iran bereit. Er sei froh, dass Romney für solche Verhandlungen zwischen Teheran und Washington offen sei, betonte Barack Obama. obwohl mit Romney über bilaterale Gespräche zwischen dem Iran und den USA kein einziges Wort verloren hatte.
Razina berichtete aus Washington zum Fernsehduell vor den US-Präsidentschaftswahlen. Nun auch der Kommentar im Echo des Tages von Martin Ganselmeier.
Am Tag nach dem dritten und letzten Fernsehduell haben Obama und Romney nochmal tief in ihre Kriegskasse gegriffen und neue Wahlwerbespots geschaltet. Vor allem in den heiß umkämpften Swing States, dort also, wo die Wahl am 6. November entschieden wird, müssen die Fernsehzuschauer in den nächsten zwei Wochen tapfer sein und eine weitere Welle der Spots ertragen. Mehrere hundert Millionen Dollar haben beide Lager schon in die Fernsehwerbung gesteckt. Und auf den letzten Metern wollen Obama und Romney nichts unversucht lassen, um die noch unentschiedenen Wähler für sich zu gewinnen. Nach ihren drei Fernsehdebatten wirken der Präsident und sein Herausforderer wie zwei Marathonläufer, die Kopf an Kopf in die letzte Stadionrunde einbiegen. Isoliert betrachtet hat der Präsident zwei der drei Debatten mit Punktsieg gewonnen. Doch der 2:1 Gesamtsieg für Obama wird immer noch überschattet von der Schlappe im ersten Fernsehduell. Durch einen ebenso lustlosen wie schlecht vorbereiteten Auftritt in Denver hat Obama seinen komfortablen Vorsprung leichtfertig verspielt und noch dazu die eigene Partei Basis verärgert. Im zweiten Fernsehduell war der Präsident deutlich besser und offensiver und in der dritten Debatte zum Thema Außenpolitik profitierte er von seinem Amtsbonus. Mit Romney spielte er dagegen ganz auf Nummer sicher, um nur ja seine guten Umfragewerte so kurz vor der Wahl nicht mehr zu gefährden. Dabei wechselte Romney wieder mal die Farben wie ein Chamäleon. Keine harsche Kritik mehr an der Außenpolitik des Präsidenten, nur die Kürzungen im Verteidigungshaushalt werde er rückgängig machen. Ansonsten gab sich Romney moderat und staatsmännisch. Der Republikaner weiß, dass die meisten Amerikaner gestern nicht zugeschaut haben, weil sie sich für Außenpolitik interessieren. Sie wollten sehen, wer von den beiden eher das Zeug zum Oberbefehlshaber hat, also eine ruhige Hand und einen kühlen Kopf. Diesen Test hat gestern nicht nur Obama, sondern auch Romney bestanden. Was also kann in den letzten zwei Wochen vor der Wahl noch den Ausschlag geben? Wenn nichts Unvorhergesehenes mehr passiert, kommt es vor allem auf die Mobilisierung der eigenen Wähler an. Da haben die an der Basis besser organisierten Demokraten einen Vorteil. Dann gibt es am Freitag vor der Wahl noch neue Zahlen vom Arbeitsmarkt. Wenn die enttäuschend ausfallen, könnte die Stimmung zugunsten von Romney kippen. Das bis zuletzt spannende Kopf-an-Kopf-Rennen erinnert an die legendäre Wahl 2000 zwischen George W. Bush und Al Gore. Manche Kommentatoren halten es durchaus für möglich, dass Romney wie seinerzeit Al Gore zwar die Mehrheit der Wählerstimmen bekommt, aber dennoch der Präsident 4 weitere Jahre im Weißen Haus bleiben darf. Denn nach amerikanischem Wahlrecht gewinnt nicht derjenige, der die meisten Wählerstimmen bekommt, sondern derjenige, der aus den Bundesstaaten die Mehrheit der Wahlmänner auf sich vereinigt. Und da hat Obama einen Vorteil, weil er in den besonders bevölkerungsreichen Bundesstaaten wie Kalifornien oder New York eine deutliche Mehrheit hat. Was bleibt nach drei Fernsehduellen, ist aber auch die Erkenntnis, dass es für den mächtigsten Mann der Welt nicht ausreicht, ein guter Politiker zu sein. Er muss auch schauspielerische Fähigkeiten haben, muss schlagfertig und telegen auftreten und darf bloß keinen Fehler machen, weil jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Herausragende Präsidenten wie George Washington, Thomas Jefferson oder Abraham Lincoln würden heute vermutlich schon im Vorwahlkampf scheitern.
Martin Ganselmeier kommentierte, ob eine Frauenquote der richtige Weg zur Gleichberechtigung ist, darüber wird leidenschaftlich diskutiert. EU-Justizkommissarin Reding wollte gesetzlich vorschreiben, dass bis zum Jahre 2040 alle Unternehmen mindestens 40% der Vorstandsposten mit Frauen besetzen. Sie will das immer noch und sie wollte diesen Plan heute vorstellen, aber dann gab es Streit in der EU-Kommission über den Vorschlag und deshalb wurde die Entscheidung vertagt. Aus Straßburg, Christoph Brössel.
Am Morgen noch hatte sich EU-Justizkommissarin Reding kämpferisch gegeben. Am Nachmittag sollte eine Pressekonferenz stattfinden, nach dem Treffen der 27 Kommissionsmitglieder. Dann wollte Reding verkünden, dass sich die Kommission auf eine Quote für Frauen in den Aufsichtsräten europäischer Unternehmen verständigt hat. Doch daraus wurde nichts. Keine Einigung, keine Pressekonferenz. Stattdessen ein improvisiertes Statement von Viviane Reding in ihrem Büro, Erklärungsversuche.
We had a very long and a very intense debate.
Wir hatten eine lange und intensive Debatte. Es gibt in der Kommission volle Unterstützung, dass etwas getan werden muss, um die Präsenz von Frauen im Aufsichtsrat zu stärken.
Females on the corporate board.
Doch gegen die Vorschläge von Reding, wie sie auf dem Tisch lagen, gab es Widerstand. Die Luxemburgerin will bis 2020 in den Aufsichtsräten europäischer Unternehmen 40% Frauen durchsetzen. Unternehmen, die diese Quote nicht erreichen, sollen eine Strafe zahlen.
There was a strong support
Es gab eine starke Unterstützung durch den Kommissionspräsidenten und von den Kommissaren, die für Wirtschaft zuständig sind. Deswegen sitzt hier mit mir der Industriekommissar Tajani. Wir wollen eine Richtlinie durchsetzen. Was Reding nicht sagte, andere Kommissionsmitglieder haben sich gegen die Pläne ausgesprochen. Als Gegnerinnen der Reding-Pläne gelten die Innenkommissarin Cecilia Malmström aus Schweden und die Kommissarin für die digitale Agenda Nelly Kroes aus den Niederlanden. Beide halten die geplanten Vorschriften aus Brüssel für einen zu starken Eingriff. Der deutsche Kommissar Günther Oettinger hatte seinen Widerstand offenbar aufgegeben. Kommissionspräsident Barroso konnte eine Kampfabstimmung im Gremium verhindern. Reding soll nun versuchen, ihren Vorschlag zu überarbeiten und weiter dafür zu werben. Im November soll das Thema dann noch einmal auf die Tagesordnung kommen. Reding gab sich kämpferisch. Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilte sie mit, sie werde sich weiter für eine Quote einsetzen. Viele Europaabgeordnete äußerten sich enttäuscht darüber, dass es keine Einigung für eine Quote in Aufsichtsräten gibt. Doris Pack von der CDU.
Ich denke, die Zeit ist reif, dass dort Frauen hinkommen, die dann vielleicht auch durch die Tatsache, dass sie in diesem Gremium sind, auch dafür sorgen, Anreiz geben, auch mehr in den Vorständen und in anderen Bereichen eines Betriebes Frauen dann auch aufzunehmen.
Auch der juristische Dienst der Kommission hatte Bedenken, ob die Vorschläge von Reding so durchsetzbar sind. Viviane Reding setzt sich für die Frauenquote ein, weil freiwillige Verpflichtungen ihrer Meinung nach zu nichts geführt haben. Der Anteil von Frauen in Vorstandsetagen liegt nach Angaben der Kommission bei 13,5%. Eine Quote für Vorstände gilt als juristisch noch schwieriger umzusetzen.
Noch nie konnten Menschen so schnell von einem Ort zum anderen reisen, noch nie so viel in so kurzer Zeit erledigen und noch nie waren die Menschen so gehetzt und gestresst. Weil natürlich alle Planung zusammenbricht, wenn es an irgendeiner Stelle hakt, ein Flugzeug sich beispielsweise verspätet, viel verspätet. Denn Zeit ist Geld und deshalb musste der Europäische Gerichtshof heute entscheiden über finanzielle Entschädigung für Flugverspätungen. Aus Luxemburg, Wolfgang Landmesser.
Wenn der Flieger Verspätung hatte, ist es bisher mühsam für die Passagiere, Schadenersatz zu bekommen. Wenn sich die Fluggesellschaft weigert zu zahlen, müssen sie sich an die zuständige Behörde wenden. Oft ist das aussichtslos, sagt Nuria Rodriguez vom Europäischen Verbraucherverband BEUC. Die zuständigen Behörden in den Mitgliedsländern kooperieren nicht wirklich miteinander. Sehr oft sind die Probleme bei Flügen grenzüberschreitend. Die Verspätung passiert in einem Land und der Verbraucher kommt aus dem anderen. Die Rolle der Luftaufsichtsbehörden müsse also gestärkt und klarer definiert werden, so die Verbraucherschützerin. In einem Fall, über den der Europäische Gerichtshof heute entschieden hat, ging es auch um die Kompetenzen der britischen Behörde für Zivilluftfahrt. Die hatte Fluggesellschaften angewiesen, Schadenersatz bei Verspätungen zu zahlen. British Airways, TUI Travel und EasyJet weigerten sich. Und so landete die grundsätzliche Frage ein zweites Mal vor dem Europäischen Gerichtshof. Der hatte bereits im November 2009 entschieden, wenn Passagiere wegen eines verspäteten Flugs 3 Stunden und später an ihrem Zielort ankommen, muss die Fluggesellschaft Schadenersatz zahlen, zwischen 250 und 600 Euro pro Ticket. Gesetzlich geregelt ist in der EU bisher nur der Schadenersatz, wenn der Flug annulliert wurde. Heute bestätigte der EuGH, Fluggäste verspäteter Flüge müssten genauso behandelt werden wie Passagiere, deren Flug ausgefallen ist, nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung. Verbraucherschützer kritisieren seit Jahren, dass die Fluggastrechte nicht richtig durchgesetzt würden. Nuria Rodriguez von BEUC fordert, das Gesetz muss besser anwendbar sein. Es muss auch Strafen geben, wenn Fluggesellschaften das Gesetz nicht anwenden und klare Wege für Passagiere, um an Schadenersatz zu kommen. Die Verbraucherschützer schlagen unter anderem vor, Schiedsstellen einzurichten, die zwischen Kunden und Fluggesellschaften vermitteln könnten. Auch die EU-Kommission kennt die Probleme und will in einer neuen Fluggastverordnung für mehr Klarheit sorgen. Frank Laurent von der Brüsseler Behörde.
Wir bereiten eine Revision vor, dessen Ziel es vor allem ist, die bestehenden Rechte besser durchzusetzen. Einerseits auch durch eine bessere Koordinierung der Durchsetzungsstellen, aber andererseits auch durch klarstellen, was in der Verordnung steht. Es sind viele Punkte, auf denen es Interpretationsschwierigkeiten gibt.
Die Fluggesellschaften berufen sich oft auf außergewöhnliche Umstände, wenn sie keinen Schadenersatz zahlen wollen. Bisher ist in der Verordnung aber nicht näher definiert, was unter solche außergewöhnliche Umstände fällt, ob Naturkatastrophen, Vulkanausbrüche oder auch schwere Schneefälle oder technische Defekte. Auch das will die EU-Kommission in der neuen Verordnung definieren.
Die Lage im Norden Malis ist nach Einschätzung westlicher Regierungen so gefährlich geworden, dass sie ohne internationale Hilfe nicht mehr beherrschbar ist. Eine Militärintervention westafrikanischer Staaten unter dem Mandat der Vereinten Nationen wird immer wahrscheinlicher. Alexander Göbel über einen außer Kontrolle geratenen Staat.
Ob in Timbuktu, Gao oder Kidal, überall weht die schwarze Fahne der Islamisten. Die Islampolizei bestimmt, wie die Menschen hier zu leben haben, nach den strengen Gesetzen der Scharia. Täglich kommt es zu Auspeitschungen, Steinigungen, Amputationen von Gliedmaßen. Außerdem zerstören die Islamisten weiterhin Mausoleen, die zum Weltkulturerbe gehören. Dabei will die Welt nun nicht länger zuschauen. Der UNO-Sicherheitsrat hat vor kurzem den Weg für einen Militäreinsatz im Norden Malis freigemacht. Es soll eine afrikanische Mission sein, mit rund 3000 westafrikanischen Truppen am Boden, aber im politischen Hintergrund unter Leitung von Frankreich. Paris hat wirtschaftliche Interessen in Mali. Doch Präsident François Hollande versteht den Einsatz auch als grundsätzlichen Kampf gegen den Terror. Deswegen wird erwartet, dass die USA mit Luftaufklärung und Drohnen dabei sind. Zudem sollen möglichst viele EU-Staaten logistisch mitwirken. Die Islamisten zeigen sich von den Drohungen nicht beeindruckt. Sie warnen vor einem Afrikanistan und drohen allen mit Vergeltung, die sich im Norden einmischen. Hunderte Dschihadisten aus der Westsahara und aus dem Sudan strömen derzeit nach Timbuktu und Gao, um an der Seite ihrer radikalen Glaubensbrüder zu kämpfen.
Auch Deutschland ist nach Aussage von Bundeskanzlerin Merkel bereit, sich an einer EU-Mission in Mali zu beteiligen. Im Gespräch ist die Entsendung von Militärausbildern. Und schon melden sich kritische Stimmen, die vor einem zweiten Afghanistan in Mali warnen. Georg Schwarte über die aktuelle politische Diskussion.
Ein Bundeswehreinsatz in Mali? Außenminister Westerwelle steht am Mittag in Berlin neben dem UN-Sondergesandten für die Sahelzone Romano Prodi und versucht, eine mögliche Mission in Mali zu relativieren.
Waffenlieferungen aus Deutschland nach Mali stehen nicht zur Debatte. Es geht um eine Trainingsmission. Es geht auch nicht um Kampftruppen, sondern um Ausbildung. Und es geht eventuell auch darum, dass wir logistisch, technisch und auch finanziell helfen. Das hängt aber natürlich davon ab, wie die Lage sich vor Ort auch entwickelt.
Die Lage vor Ort im Augenblick laut Außenminister Westerwelle bedrückend. Sein Parteifreund, der Entwicklungshilfeminister Niebel, der das Land unlängst bereiste, zieht bereits einen dramatischen Vergleich.
Mali ist ein Land am Abgrund. Wenn wir es verlieren, dann droht uns ein zweites Afghanistan in der Frühform Afghanistans.
Denn im Norden des Landes haben sich islamistische Rebellen nebst Tuareg-Kämpfern festgesetzt. Die Sorge, Mali könnte als gescheiterter Staat zum Wohnzimmer für den internationalen Terrorismus werden. Ein zweites Afghanistan. Eins, so Außenminister Westerwelle, das dann nicht weit weg von Europa liege.
Vom Norden Malis aus muss man eine Staatsgrenze überwinden und dann ist man am Mittelmeer. Wenn der Norden Malis zerfällt, wenn dort Terroristenschulen entstehen, wenn ein sicherer Hafen gebaut werden kann für den Terrorismus der Welt, dann gefährdet das nicht nur Mali, sondern es gefährdet uns auch in Europa.
Auch deshalb will Deutschland, will der Westen und will die EU vorbauen. Am 19. November soll die EU-Außenbeauftragte Lady Ashton ein Einsatzkonzept vorlegen. Westerwelle wirbt bereits jetzt dafür, dass Deutschland sich an einem Einsatz unter afrikanischer Führung beteiligt.
Wir schützen mit unserem Engagement für die Stabilisierung Malis unsere eigene europäische Sicherheit gegenüber Terrorismus und gegenüber Anschlägen.
Aber es gibt Bedenken. Der Ex-Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, bezweifelt laut Vorabmeldung der Leipziger Volkszeitung, dass die Soldaten Malis von unbewaffneten deutschen Truppen ausgebildet werden können. Das Risiko, dass daraus ein bewaffneter Konflikt werde, sei groß. Der Fraktionschef der Grünen, Trittin, warnt auch deshalb vor einem übereilten Mandat des Bundestages.
Dazu gehört aber immer, wie bei jedem Mandat, dass die Einzelheiten auf dem Tisch liegen. Bei Mandaten entscheidet nicht nur das moralische Anliegen, sondern auch die Frage, kann man das leisten?
Kanzlerin Merkel hatte bereits gestern erklärt, Deutschland sei bereit, sich an einer solchen Ausbildungsmission zu beteiligen, wenn alle Voraussetzungen dafür gegeben seien.
Georg Schwarte berichtete aus Berlin. Der Zugriff erfolgte in der Nähe von Kunduz. Das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr hat einen der meistgesuchten Taliban-Führer festgenommen und der afghanischen Justiz übergeben. Doch wer genau ist eigentlich dieser Mullah Abdul Rahman und wofür soll er verantwortlich sein? Antworten von unserer Korrespondentin in Neu-Delhi, Sandra Petersmann.
Die Pressemitteilung aus dem Hauptquartier der internationalen Afghanistan-Schutztruppe ISAF in Kabul ist dürftige 4 Zeilen lang. Sie bestätigt die Verhaftung eines Taliban-Kämpfers, der namentlich aber nicht genannt wird. Der Verhaftete stehe im Verdacht, berichten die dürftigen Zeilen weiter, Attacken auf afghanische und internationale Soldaten in der nordafghanischen Provinz Kunduz organisiert und befehligt zu haben. Mit ihm seien 2 weitere Personen verhaftet worden. Die Festnahme sei eine gemeinsame Operation unter afghanischer Führung gewesen. Kein Hinweis darauf, dass der Zugriff bereits am vergangenen Freitag erfolgte. Kein Wort darüber, dass deutsche Elitesoldaten vom Kommando Spezialkräfte an dem Einsatz beteiligt waren, wie das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam bestätigt. Deutlich auskunftsfreudiger als die internationale Schutztruppe sind die afghanische Polizei und das Büro des Gouverneurs der Provinz Kunduz. Der Polizeichef des Unruhedistrikts Chadara in Kunduz, in dem die Festnahme erfolgte, hat dem ARD-Hörfunkstudio Südasien per Telefon bestätigt, dass Taliban-Führer Mullah Abdul Rahman unter den Verhafteten ist. Der Polizeichef machte Rahman direkt für einen tödlichen Angriff auf die Bundeswehr am Karfreitag 2010 verantwortlich, dem damals 3 deutsche Soldaten zum Opfer gefallen waren. Der Sprecher des Gouverneurs sagte unterdessen, die Bundeswehr habe die nötige logistische Unterstützung für die Operation einer afghanischen Spezialeinheit geleistet. Namentlich erwähnte er deutsche Helikopter und deutsche Luftaufklärung. Der jetzt verhaftete Mullah Rahman galt seit dem Frühjahr 2010 als sogenannter Schattengouverneur der Taliban in der nordafghanischen Provinz Kunduz und damit als ranghöchster Vertreter der radikalen Islamisten in dem Gebiet. Er war nach Geheimdienstinformationen maßgeblich für die Taktik seiner Kämpfer verantwortlich. Er soll das Schmuggeln von Waffen organisiert, den Bau von improvisierten Sprengsätzen befohlen und Selbstmordattentäter in Marsch gesetzt haben. Im September 2009, noch als Feldkommandeur der Taliban, hatte er auch die Entführung von 2 Tanklastern organisiert, die ein deutscher Oberst dann aus der Luft bombardieren ließ. Dem verhängnisvollen Luftangriff fielen damals vor allem Zivilisten zum Opfer. Die Provinz Kunduz gehört zum Einsatzgebiet der rund 4.500 deutschen Soldaten, die derzeit noch in Afghanistan stationiert sind. Die Taliban ihrerseits dementieren die Festnahme Mullah Rahmans. Ihnen gelingt es immer wieder schnell, Führungspersonal in strategisch wichtigen Gebieten wie Kunduz zu ersetzen.
Politik ist das Ringen um Kompromisse, ein ständiges Geben und Nehmen. Böse Zungen sprechen auch von Tauschgeschäften. Die CSU will das Betreuungsgeld, die FDP die Praxisgebühr abschaffen, die CDU-Arbeitsministerin eine Zuschussrente gegen Altersarmut. Aber dennoch kommen die Koalitionäre nicht so recht ins Geschäft, sondern sind offenbar tief zerstritten. Sicher auch, weil all die Pläne teuer sind. Sehr teuer. Viel teurer als angenommen. Aus Berlin, Peter Mücke.
Ein Wahljahr erkennt man daran, dass die regierenden Parteien mit mehr oder weniger großen Wohltaten das Volk für sich gewinnen wollen. Allerdings gar nicht so einfach, wenn dabei 3 Koalitionspartner zufriedengestellt werden müssen, die sonst eher durch herzliche Abneigung auffallen und lautstark Wohltaten für ihre Klientel einfordern.
Also, dass man vor Verhandlungen mal deutlich macht, was man sich vorstellen kann, halte ich in der Politik jetzt nicht für einen außergewöhnlichen Vorgang.
Für Unionsfraktionsgeschäftsführer Grosse-Brömer aber sehr wohl ungewöhnlich der Ton, in dem zuletzt FDP-Chef Rösler vor dem Koalitionstreffen Anfang November seine Positionen in der Öffentlichkeit vertrat.
Nach den letzten Äußerungen meines geschätzten Kollegen Philipp Rösler bin ich der Auffassung, er ist jetzt mehr auf dem Weg zur Friedenspfeife und hat den Säbel jetzt langsam wieder eingesteckt.
Eher eine Hoffnung als eine Tatsachenbeschreibung, denn heute wiederholten auch andere Spitzenliberale diese Forderungen, beispielsweise zum Betreuungsgeld FDP-Fraktionschef Brüderle.
Wir können nicht in ganz Europa von allen anderen sehr harte Maßnahmen fordern, die Haushalte ausgleichen und Deutschland nicht ein gutes Beispiel zu setzen und allein das im Haushaltentwurf drinsteht. Entscheiden tut das Parlament und nicht die Beamten, die den Entwurf schreiben.
Was man bei der CSU zu Recht als Drohung wahrnimmt, denn das Betreuungsgeld ist die Prestigewohltat für die Christsozialen, die im kommenden Jahr auch noch eine Landtagswahl zu überstehen haben.
Ich war in der Tat etwas verwundert. Natürlich haben wir die Haushaltskonsolidierung im Blick, aber das bedeutet nicht, dass etwas, was schon vereinbart ist und in einem sparsamen Haushalt auch mit verankert ist, dass das wiederum in Frage gestellt wird.
Sagt CSU-Landesgruppenchefin Hasselfeld. Das Betreuungsgeld ist ihrer Partei so wichtig, dass inzwischen die Unionsfraktion sogar bereit ist, die bisher heilige Kuh-Praxisgebühr zu schlachten. Das ist das Opfer, das die FDP unverhohlen für die Zustimmung zum Betreuungsgeld fordert. Unionsfraktionsgeschäftsführer Grosse-Brömer.
Die Union ist bereit, sinnvolle Vorschläge entgegenzunehmen und im Rahmen von notwendigen Verhandlungen, denn in der Politik ist es ja nun mal so, dass auf dem Kompromisswege Ergebnisse erzielt werden müssen. Und deswegen sind wir bereit, in sinnvollen und notwendigen Verhandlungen über viele verschiedene Aspekte nachzudenken.
Allerdings nur dann, wenn die anderen Koalitionspartner auch bereit sind, über Wohltaten für die CDU nachzudenken.
Wir haben unsere klaren Vorgaben, auch zum Betreuungsgeld, auch zur Rente. Und mit denen gehen wir in die Verhandlungen. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir auch zu guten Lösungen kommen.
Lösungen, die vor allem teuer werden dürften. Eine Unionsarbeitsgruppe hat ein Rentenpaket gepackt, das mit insgesamt 10 Milliarden Euro zu Buche schlagen würde. Was nun so gar nicht zur Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt passt.
Ein Baby stirbt im Krankenhaus an Darmkeimen. Weitere erkranken an den Bakterien. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und in der Berliner Charité wird fieberhaft nach der Ursache der Infektion gesucht. Am Nachmittag informierte die Klinikleitung auf einer Pressekonferenz über erste Ergebnisse. Nela Richter war dabei.
Die erkrankten Frühchen an der Charité seien in einem stabilen Zustand, sagte Christoph Bührer, der Leiter der Neonatologie. Bei insgesamt 23 Babys war der Keim nachgewiesen worden. 7 waren daran erkrankt. Einige konnten mittlerweile schon entlassen werden. Bei anderen schlage die Behandlung mit Antibiotika an, so Bührer.
Es geht den Kindern gut. Wir setzen die Therapie fort, bis wir ganz sicher sind, dass die Bakterien auch alle weg sind.
Die erkrankten Kinder sind von den anderen getrennt. Noch immer gilt der Neuaufnahmestopp auf unbestimmte Zeit. Wo die Keime herkamen und wie sie sich auf der Neonatologie verbreiten konnten, ist weiterhin unklar. Das sogenannte Ausbruchsteam mit Fachleuten des Robert-Koch-Instituts und dem zuständigen Gesundheitsamt sucht weiter. Petra Gastmeier, die Leiterin des Bereichs Hygiene und Umweltmedizin der Charité, schloss auch einen Zusammenhang mit kontaminiertem Babypflegemittel nicht aus. Das Mittel war wegen Serazien vom Markt genommen. Die Charité sei nicht beliefert worden, sagte Gastmeier. Vielleicht hätten es einzelne Mütter benutzt.
Das heißt, wir sind im Moment in einer Phase, wo wir dem nachgehen, die Mütter entsprechend befragen und versuchen, entsprechende Produkte sicherzustellen und zu untersuchen.
Petra Gastmeier wies auf die vielen Hygieneüberwachungssysteme des Universitätsklinikums hin. Auch sei die Rate der Händedesinfizierung beim Pflegepersonal auf hohem Standard. Es habe im Juli 2 Fälle von Serratia-Infektionen auf der Station gegeben. Ein Kind habe sich bei der Geburt bei der Mutter infiziert, das zweite im Krankenhaus. Diese Infektionen habe man aber in den Griff bekommen. Damit sei das Geschehen als abgeschlossen angesehen worden.
Am 8. Oktober bin ich abends von einem meiner Mitarbeiter informiert worden, dass wir 2 Serratia-Sepsisfälle auf der neugeborenen Intensivstation haben. Diese Kinder sind das eine Ende September erkrankt, das andere Anfang Oktober erkrankt.
Eines der Kinder starb am 5. Oktober nach einer Operation im benachbarten Deutschen Herzzentrum. Dort infizierte sich auch ein weiteres Kind, dem es mittlerweile wieder besser geht. Nun wird auch am Herzzentrum untersucht, ob noch weitere Kinder betroffen sind. Der ärztliche Leiter der Charité, Ulrich Frey, wies Vorwürfe zurück, dass es zu wenig Pflegekräfte auf der Neonatologiestation gebe. Die Zahl der Pfleger, die auf ein Frühchen kommen, halte er für verbesserungswürdig, aber auch für vertretbar, so Frey.
Der Vorwurf, dass wir eine massive Unterausstattung unserer Stationen haben, den möchte ich hier eigentlich zurückweisen. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch mich vor dieses Personal stellen und sagen, diese Stationen machen eine ganz hervorragende Arbeit.
Gleichzeitig bezeichnete es Frey als unwahrscheinlich, dass Reinigungskräfte die Überträger der Bakterien seien. Die seien gar nicht im Kontakt mit den Frühgeborenen in den Inkubatoren. Nun soll das Ausbruchsteam herausfinden, wie die Serratien auf die Neonatologiestation kamen. Der Leiter, Karl Schenkel, wies noch einmal darauf hin, welch wichtiger Faktor gut geschultes Personal für die Hygiene sei.
Nela Richter berichtete aus Berlin und das war's auch schon im Echo des Tages. Sie finden diese Sendung auch in unserer Mediathek unter ndr.de/info und WDR5.de. Tschüss und einen schönen, erholsamen Feierabend. Mein Name ist Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.